Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Fanny Buschert. Die Frist läuft ab. Bis zum 31. Januar muss die neue Grundsteuererklärung fertig sein. Und ziemlich viele Menschen sind noch längst nicht so weit. Kann man es schaffen, diese Grundsteuererklärung jetzt noch schnell einzurichten? Was muss dabei beachtet werden? Und was passiert eigentlich, wenn man das Fristende verpasst oder gar nichts macht? Dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber, die Ampelkoalition kommt bei schnelleren Planungsverfahren im Verkehr nicht auf einen grünen Nenner, auf einen gemeinsamen Nenner. Bis spät in den Abend wurde gestern im Koalitionsausschuss diskutiert und eine Einigung gab es am Ende aber nicht. Im Raum steht der Wunsch nach schnellerer Planung im Verkehrssektor, das soll aber auch mit den Klimaschutzzielen vereinbar sein. Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP scheinen sich in einem Punkt einig zu sein. Planungsverfahren laufen in Deutschland zu langsam ab und unter anderem die Wirtschaft würde davon profitieren, wenn es schneller gehen würde. Ob jetzt aber die Planung von Schienen das Tempo angezogen werden darf oder auch bei Autobahnen, da gehen die Ansichten auseinander. Ann-Kathrin Büsker, unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio, ist mir jetzt zugeschaltet. Frau Büsker, Konflikte in der Ampel beim Thema Verkehr, aber beim 49-Euro-Ticket, da gab es jetzt eine Einigung?
Ganz genau, das ist allerdings keine Ampeleinigung, sondern war ja zwischen den Koalitionspartnern geeint, musste jetzt zwischen Bund und Ländern abgestimmt werden. Und das ist jetzt auch geschehen im Rahmen einer Arbeitsgruppe der Verkehrsministerkonferenz. Den Vorsitz da hat im Moment Nordrhein-Westfalen und der dortige Verkehrsminister Oliver Krischer, der hat am Nachmittag verkündet, dass man sich jetzt eben auf Details geeinigt habe. Das 49-Euro-Ticket soll entsprechend zum 1. Mai starten. Ursprünglich war ja mal der 1. Januar anvisiert worden. Der Verkauf soll bereits im April beginnen, voraussichtlich. Voraussetzung ist allerdings, dass die EU-Kommission grünes Licht gibt.
Dann kommen wir jetzt zurück zu der Uneinigkeit beim Thema Verkehr. Wir schauen zuerst auf die FDP. Wie argumentiert denn die FDP pro Autobahnausbau und welches Verkehrsverständnis steckt denn da dahinter?
Ja, die FDP will sich im Grunde gar nicht darauf einlassen, da jetzt eine größere Klimaschutzdiskussion draus zu machen oder gar einzelne Projekte auf den Prüfstand zu stellen. Aus ihrer Sicht geht es nicht darum, welche Projekte gebaut werden sollen, sondern wie schnell. Und das sei eben beim Straßenbau wichtig, schneller zu werden. Aus Sicht der FDP geht es da auch um die Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Tim Alexandrin, Sprecher des Verkehrsministeriums, der führte heute in der Bundespressekonferenz ein konkretes Beispiel an, das der effizienten Deutschen. Wirtschaft.
Diese Effizienz ist in Teilen auch darin begründet, dass wir irgendwann unsere Wirtschaftsmodelle umgestellt haben von einer sehr kostenintensiven Lagerhaltung hin zu einer Just-in-Time- und Just-in-Sequence-Belieferung in der Industrie. So, und die kann natürlich nur funktionieren, wenn wir dahinter gelagert eben ein funktionierendes Verkehrssystem haben.
Also funktionierendes Verkehrs- und Straßensystem, sonst ist die Produktivität in Gefahr, so das Verkehrsministerium. Und das argumentiert eben auch damit, dass es Prognosen gebe, dass der Verkehr auf der Straße zunehmen werde, sowohl im Personenverkehr, vor allem aber im Güterverkehr. Und dafür müsste man dann eben die Straßen entsprechend ausbauen, also auch Neubau.
Wie schauen denn andererseits die Grünen auf die Entwicklung der Verkehrspolitik?
Im Grunde völlig gegensätzlich. Die Grünen gehen zum Beispiel davon aus, dass mehr Autobahnen und auch mehr Spuren bei vorhandenen Autobahnen dazu führen, dass auch mehr Verkehr entsteht. Stichwort induzierter Verkehr, also ein besseres Angebot, führe zu einer gestiegenen Nachfrage. Und mehr Autos sind dann eben auch ein Problem für das Klima, zumindest wenn sie fossil betrieben sind. Deshalb ist es im Grunde das Ziel der Grünen, die Privilegierung gerade des Autos aufzuheben, nicht das Auto abzuschaffen, aber eben andere Verkehrsformen zu stärken, damit sie auch attraktiv werden, zum Beispiel durch einen deutlichen Ausbau des Angebots im öffentlichen Nahverkehr beispielsweise. Aber sie setzen auch auf die Verlagerung von Gütern auf die Schiene. Sie wollen eben Klimaschutz durch weniger motorisierten Verkehr und einen Umstieg auf alternative Antriebe regeln. Und deshalb sagen sie eben auch in der Debatte über den Ausbau von Autobahnen, das sei kontraproduktiv, würde mehr Verkehr anreizen. Deshalb sei es wichtig, ganz genau zu prüfen, was wirklich nötig ist, also auch Umweltverträglichkeitsprüfungen zu machen, die FDP zugunsten der Beschleunigung ja gerne aussetzen würde.
Zwei von drei Parteien haben wir uns jetzt schon angeschaut. Wie sieht denn die SPD auf dieses Thema?
Ist eine gute Frage. Aus der Fraktion hört man da durchaus unterschiedliche Nuancen. Ganz grundsätzlich würde ich die SPD verkehrspolitisch eher an der Seite der FDP einordnen. Auch der Bundeskanzler hatte zuletzt durchaus signalisiert, dass er sich für eine Beschleunigung für alle Arten von Infrastrukturprojekten wünscht. Wie aber bei vielen Projekten hat er eine ganz klare Festlegung in dieser Sache bislang vermieden. Insofern rätseln da auch die Koalitionspartner ein bisschen.
Wie soll es denn jetzt mit einer Entscheidungsfindung weitergehen?
Das ist tatsächlich Stand jetzt nicht so richtig absehbar. Die Positionen, die scheinen in dieser Frage ganz klar verhärtet. Und es gab ja auch schon eine Vielzahl von Gesprächen. Insofern wird es jetzt wahrscheinlich darauf ankommen, dass man ein passendes Format findet, sich vielleicht auch sowas wie eine Deadline setzt. Aus der Unionsfraktion des Bundestages kommen bereits Rufe nach einem Machtwort des Bundeskanzlers. So hatte er ja den Atomstreit gelöst, wo sich auch Grüne und FDP scheinbar unversöhnlich gegenüberstanden. Aber ob Scholz das jetzt innerhalb kürzester Zeit noch einmal einsetzen kann, das erscheint mir ehrlich gesagt ein bisschen fraglich, zumal sein letztes Machtwort ja immer noch nicht vollständig umgesetzt wurde. Ein Energieeffizienzgesetz gibt es immer noch nicht und die FDP stellt den Kompromiss in Sachen Laufzeitverlängerung bis April bei den Atomkraftwerken nahezu täglich in Frage.
Beim Thema Verkehrsgestaltung herrschen in der Ampel grundsätzlich verschiedene Ansichten. Aus Berlin war das dazu an Katrin Büsker. Vielen Dank. Und wir bleiben beim Thema Klimaschutzziele. Ein Hoffnungsträger in der Energiewende ist der grüne Wasserstoff. Und den könnte Deutschland aus Australien bekommen. Heute Vormittag haben Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger und der australische Energieminister Chris Bowens Projekte vorgestellt, die die Kooperation zum grünen Wasserstoff vorantreiben sollen. Martin Polanski berichtet.
Die Bundesregierung setzt große Hoffnungen in grünen Wasserstoff. Er soll einen wesentlichen Beitrag dafür leisten, dass die Industrie hierzulande zukünftig klimafreundlicher produzieren kann. Das Problem: Deutschland bräuchte enorme Mengen an grünem Wasserstoff, der weltweit beschafft werden muss. Auch Australien soll dafür ein wichtiges Partnerland werden. Bis 2030 wollen beide Länder eine Infrastruktur aufbauen, damit grüner Wasserstoff per Schiff von Australien nach Deutschland gebracht werden kann. Die Bundesregierung unterstützt das mit rund 40 Millionen Euro, sagte Forschungsministerin Stark-Watzinger heute in Berlin. Es gehe darum, den Markthochlauf zu beschleunigen, damit Deutschland zur Wasserstoffrepublik werde. Der australische Energieminister Bowen betonte, Deutschland sei energiehungrig und Australien sei energiereich. Das seien gute Voraussetzungen für die Zusammenarbeit. Aus Bowens Sicht stellt die große geografische Entfernung kein Problem dar. Wenn grüner Wasserstoff erstmal im industriellen Maßstab verschifft werden könne, sei es gleichgültig, wohin die Schiffe fahren, so Bowen. Australien exportiere auch Kohle oder Flüssiggas rund um den Globus.
Ein Bericht von Martin Polanski. Rund 370 Milliarden US-Dollar. Diese Riesensumme will die Regierung Biden in Klimaschutz und einen Neuaufbau der Industrie im Land investieren. Festgelegt wurde das in einem Gesetz, das den Titel Inflation Reduction Act trägt. Deutsch Gesetz zur Inflationsreduzierung, aber mit Inflation eigentlich nichts zu tun hat. Es geht darum, grüne Technologien massiv zu fördern. Klimaschützer in aller Welt begrüßen das. In der EU wird allerdings befürchtet, dass das europäische Unternehmen benachteiligen könnte. Im Bundestag wurde heute darüber debattiert, wie eine mit den europäischen Partnern abgestimmte Antwort auf den Inflation Reduction Act aussehen könnte. Jörg Münchenberg hat die Einzelheiten.
Das Thema hält die Europäische Union, aber auch die Bundesregierung seit Monaten in Atem. 369 Milliarden Dollar will die US-Regierung in den nächsten Jahren in die Hand nehmen, um den Umbau der amerikanischen Wirtschaft hin zu grünen Technologien zu beschleunigen. Verbunden mit massiven Subventionen für die Unternehmen, die in umweltfreundliche Produktion und Technik in den USA investieren. Wie auf den sogenannten Inflation Reduction Act antworten, das war heute auch Thema im Bundestag bei einer von der Unionsfraktion beantragten Debatte. Schließlich, so der Unionsabgeordnete Andreas Lenz, gehe es auch um die Zukunft des Standorts Deutschland.
Im letzten Jahr wurde beispielsweise in der chemischen Industrie rund 10% weniger in Deutschland produziert. Und diese Beispiele müssen uns doch aufrütteln, wachrütteln. Diese Beispiele sind drastisch. Es droht die Deindustrialisierung des Landes. Und wenn die Industrie verschwindet, dann gibt es auch nichts mehr zu transformieren. Und das müssen wir verhindern, meine Damen und Herren.
Tatsächlich tut sich Deutschland im internationalen Vergleich nicht leicht. Bei Steuern und Abgaben liegt das Land, was die Belastungen angeht, eher im oberen Mittelfeld. Dazu kommen aber auch hohe Energiekosten, Löhne und jede Menge staatliche Regularien. Hier müsse die Regierung überall gegensteuern, lautete dann auch eine zentrale Forderung der Union, etwa in der Steuerpolitik, so der CDU-Abgeordnete Tilman Kuban.
Wir sehen, dass die Franzosen, die Österreicher und andere unterwegs sind, die Unternehmenssteuern zu senken, um den Unternehmen am Ende auch ihre Freiräume zu geben für Investitionen. Auch hier reichen wir ihnen die Hand. Wir sind gerne bereit, diese Freiräume der Zeitenwende mitzugestalten.
Doch deutsche Standortpolitik ist das eine, zumal Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen bereits seine Bereitschaft signalisiert hat, auch auf der Angebotsseite aktiv zu werden. Allerdings sollen die staatlichen Subventionen dann gezielt für den Umbau der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität genutzt werden. Gleichzeitig ist vorrangig die EU-Kommission gefordert, in Verhandlungen mit den USA einen Subventionswettlauf zu verhindern. Die Gespräche seien auf gutem Wege, sagte dazu heute die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium Franziska Brandner, ebenfalls von den Grünen.
Wir haben bei den E-Autos einen wirklich guten Schritt gesehen und wir sind auch bei den weiteren Beschränkungen in extremen und guten und konstruktiven Dialog. Ich sage nur Stichwort Rohstofflieferketten resilient und nachhaltig aufstellen. Da sind wir wirklich auf einem guten Weg, hier Lösungen zu finden. Also, die Kommission verhandelt mit unserem vollen Backing, hier die Beschränkungen für uns weiter zu erleichtern.
Klar ist aber auch, es muss eine europäische Antwort geben. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird wohl in der kommenden Woche die Strategie dazu vorstellen. Doch die Grundzüge hat sie schon auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos genannt. Der Bau von Windparks und Batteriefabriken soll beschleunigt, umweltfreundliche Technologien gefördert, Arbeitnehmer besser qualifiziert und neue Handelsverträge mit anderen Ländern geschlossen werden. Lob dafür von der Bundesregierung.
Wir müssen schneller, klüger und strategischer werden bei der Vergabe und bei der Beihilfe. Richtig ist das. Zweitens, Produktionskapazitäten und Innovation bei uns stärken durch kluge Förderinstrumente und einen regulatorischen Rahmen, der den Markthochlauf ermöglicht. Dass wir eben, wenn wir Batterien fordern und fördern, gleichzeitig die Rohstofflieferketten und das Recycling mit dabei haben.
Green Deal Industrieplan hat von der Leyen die europäische Antwort auf den Inflation Reduction Act der US-Regierung genannt. Ob dieser Plan aufgehen wird, bleibt abzuwarten, zumal viele Details noch offen sind, nicht zuletzt die Finanzierung der neuen europäischen Industriepolitik.
Es naht eine Deadline. Am 31. Januar, also kommenden Dienstag, wird die Grundsteuererklärung fällig. Das bedeutet, Besitzer von Grundstücken müssen bis dahin dem Finanzamt Daten zu ihren Grundstücken übermittelt haben. Bei vielen Bürgerinnen und Bürgern steht diese Erklärung noch auf der To-Do-Liste und darüber habe ich mit Florian Köbler gesprochen. Er ist Bundesvorsitzender der Deutschen Steuergewerkschaft und als erstes wollte ich von ihm wissen, was steckt eigentlich hinter dieser Grundsteuererklärung?
Es ist so, dass die Finanzverwaltung den sogenannten Grundsteuermessbetrag feststellt. Das heißt, die Finanzverwaltung ermittelt den Wert einer wirtschaftlichen Einheit. Das sind Grundstücke, teilweise mit Gebäuden drauf. Und dieser Grundsteuermessbetrag, der dient dann der Kommune, um die finale Grundsteuer festzusetzen. Also es sind zwei Schritte. Schritt 1, die Steuerverwaltung ermittelt den Wert. Und Schritt 2, die Kommune setzt die finale Grundsteuer fest.
Die Frist ist ja jetzt am 31. Januar. Wer muss denn da alles so eine Erklärung abgeben?
Ja, zur Abgabe einer Erklärung verpflichtet sind alle Eigentümer von sogenannten wirtschaftlichen Einheiten. Das sind eben die Eigentümer der Grundstücke. Es kann aber auch beispielsweise Landwirte treffen.
Eigentümer von Grundstücken heißt dann auch, wenn ich zum Beispiel eine Eigentumswohnung habe oder betrifft es nur Personen, die wirklich quasi das ganze Gebäude besitzen?
Nein, das sind auch ganz normale Eigentumswohnungen sind hier dabei. Mhm. Hier spricht man von klassischem Teileigentum und insofern muss der oder diejenige auch eine Grundsteuererklärung abgeben.
Wie aufwendig ist denn diese Erklärung? Also Frist ist ja nächste Woche. Habe ich denn, wenn ich mir zum Beispiel vornehme, ich habe es noch nicht gemacht, dieses Wochenende habe ich noch Zeit, schaffe ich das an einem Wochenende?
Ich glaube schon, dass man das ganz leicht an einem Wochenende schafft. Das gilt natürlich jetzt nicht für absolute Extremfälle. Also wo es beispielsweise wirklich sehr kompliziert wird, ist im land- und forstwirtschaftlichen Bereich. Das ist vorher schon ein bisschen angeklungen. Aber wenn jetzt jemand ein Haus hat, ich glaube, das ist an einem Wochenende leicht zu schaffen, wahrscheinlich sogar innerhalb von einer Stunde.
Es gibt ja oft, wenn es um Erklärungen geht, Steuererklärung, dann ist ja eine der großen Befürchtungen, habe ich alle Unterlagen beisammen, muss ich erstmal Zeit investieren, um alle Daten zu sammeln. Wie ist das denn bei dieser Grundsteuererklärung? Habe ich da im besten Fall alle Daten schon zu Hause oder muss ich da noch mal ein bisschen Vorarbeit leisten?
Also ich gehe fest davon aus, dass alle Daten, die hierfür gebraucht werden, zu Hause vorhanden sind. Das ist zum Beispiel einfach ein Grundbuchauszug und da sind die entsprechenden Daten drin.
Was mache ich denn eigentlich, wenn ich nicht rechtzeitig fertig werde? Wenn ich merke, das klappt nicht mit der Deadline.
Im Idealfall so schnell wie möglich die Grundsteuererklärung machen. Es ist jetzt so, dass nächste Woche am 31. Januar die Frist auslaufen wird. Ich rechne jetzt mal damit, dass es keine generelle Fristverlängerung geben wird. Der nächste Schritt wird sein, dass die Finanzverwaltung wohl Erinnerungsschreiben versenden wird. Da wird normalerweise eine Nachfrist drinstehen. Und das ist jetzt sozusagen wirklich 5:05. Und wir bitten jetzt wirklich alle Bürgerinnen und Bürger, dass sie die Grundsteuererklärung so schnell es geht abgeben.
Bei manchen Bürgerinnen und Bürgern könnte ja vielleicht auch der Eindruck entstehen, vielleicht wäre es ja auch eine gute Idee, einfach den Kopf in den Sand zu stecken und diese Erklärung einfach nicht zu machen. Was passiert denn, wenn ich einfach gar nichts tue?
Das ist keine Lösung, denn es ist eine Erklärungspflicht. Was wird in so einem Fall passieren? Zunächst wird die Steuerverwaltung die Daten schätzen. Also das heißt, man geht einfach über die, ja, beispielsweise über das Grundbuch. Man wird aber in der Regel schon zutreffend schätzen. Allerdings ist es so, dass das Ganze dann nicht von der Erklärungspflicht befreit. Also das heißt, im absoluten Extremfall, wovon ich jetzt in den meisten Fällen nicht ausgehe, aber im absoluten Extremfall kann man diese Erklärungen dann auch mit Zwangsgeldern anfordern.
Wenn ich jetzt an das Thema Steuer und Steuererklärung denke, und ich könnte mir vorstellen, so geht es wahrscheinlich vielen Hörerinnen und Hörern auch, dann klar, man weiß, man muss das machen, aber man hofft ja vielleicht auch in vielen Fällen, dass man ein bisschen was zurückbekommt, irgendwie eine Rückzahlung. Kann mir sowas bei einer Grundsteuererklärung auch passieren oder ist der Vorteil, den ich daraus habe, ich habe meine Pflicht erfüllt?
Ich glaube, der einzige Vorteil ist, dass man die Sache jetzt endlich weg hat, sozusagen. Eine Steuererstattung wird es jetzt in dem Fall nicht gehen. Man weiß es ja vielerorts auch noch gar nicht so genau, wo die Reise hingeht, weil, wie erwähnt, die finale Grundsteuer setzt ja dann erst die Kommune fest. Und hier besteht natürlich schon ein gewisses Risiko. Ja? Also dort müssen die Hebesätze vielleicht sogar noch angepasst werden, denn das Versprechen der Kommunen damals im Rahmen der Grundsteuerreform war, es soll aufkommensneutral sein. Also die Kommunen haben damals das Versprechen abgegeben, dass es zu keinen Steuererhöhungen kommen soll. Und daran gilt es jetzt, die Kommunen auch zu messen.
Sie haben jetzt gerade schon von dem Blick in die Zukunft gesprochen, dahin, wo die Reise hingehen wird. Muss ich denn als Verbraucherin oder Verbraucher jetzt damit rechnen, dass ich jedes Jahr im Januar so eine Grundsteuererklärung abgeben muss?
Nein, also das ist nicht so, dass eine jährliche Erklärung abzugeben ist. Also es kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie der Jurist so schön sagt, in welchem Bundesland man lebt. Bayern beispielsweise ist es so, dass man dann überhaupt keine Erklärung mehr abgeben muss, es sei denn, es ändern sich die Verhältnisse. Beim Bundesmodell ist allerdings geplant, dass es einen erneuten Hauptfeststellungszeitpunkt gibt und insofern werden irgendwann mal wieder Erklärungen abzugeben sein. Bis dahin hoffen wir einfach, dass die Digitalisierung da ist und das Ganze voll maschinell erfolgen kann.
Am 31. Januar endet die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung. Darüber habe ich mit Florian Köbler von der Deutschen Steuergewerkschaft gesprochen und wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. In der Pflege, im Handwerk und in Lehrberufen, der Fachkräftemangel zieht sich in Deutschland durch fast alle Branchen. In Unternehmen wird händeringend nach mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesucht. Eine Unterstützung könnten hier die Menschen sein, die Teil der sogenannten stillen Reserve sind. Das sind Personen, die grundsätzlich arbeiten oder mehr arbeiten möchten, es aber aus unterschiedlichen Gründen nicht können. Wer zu dieser Gruppe gehört und welche Überlegungen es gibt, um hier Arbeitskräfte zu mobilisieren, das weiß Mischa Erhardt.
Die Betreuung von Kindern oder anderen Familienangehörigen ist ein häufiger Grund, vor allem für Frauen keiner Arbeit nachgehen zu können. Fast 40% der Frauen in der stillen Reserve geben an, wegen Betreuungspflichten keiner Arbeit nachzugehen. Bei Männern liegt der Anteil nur im einstelligen Prozentbereich.
Also grundsätzlich ist es so, dass die Frauen in Deutschland insgesamt schon sehr oft arbeiten. Also der Abstand zu den Männern ist nicht mehr sehr groß. Aber häufig ist die Arbeitszeit deutlich niedriger.
Sagt Alexander Burstede, Ökonom für Fachkräftesicherung beim Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft, IW.
Und im Endeffekt liegt das häufig an zu betreuenden Kindern. Das heißt, wir brauchen mehr Kinderbetreuung. Und da haben wir eine riesen Lücke an Betreuungsplätzen, die wir nur schließen können, wenn wir noch schneller als bisher ErzieherInnen ausbilden, um diese Plätze dann auch zu schaffen.
Zur stillen Reserve von Menschen, die nicht arbeiten, aber grundsätzlich zu arbeiten wünschen, zählen auch zeitweise erkrankte oder ältere Menschen. Den aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes zufolge gehörten im Jahr 2021 3,1 Millionen Menschen zur stillen Reserve. Dabei sei in den vergangenen Jahren schon einiges getan worden, um Menschen aus dieser stillen Reserve zum Arbeiten zu motivieren, meint Alexander Burstede.
Also die Quote der Beschäftigten zur Bevölkerung, die ist wahnsinnig gestiegen. Das heißt, wir haben ganz viele Menschen in den Arbeitsmarkt integriert, die das vorher nicht waren. Und die kommen dann eben auch nicht nur aus Arbeitslosigkeit, sondern eben auch häufig aus der stillen Reserve. Insofern kann man den Weg weitergehen und da sicher noch mehr Leute mobilisieren als bisher.
Das lohnt mit Blick auf den Fachkräftemangel allemal. So melden die Statistiker in Wiesbaden, dass 60% der Menschen in der stillen Reserve ein mittleres oder ein hohes Qualifikationsniveau haben. Die wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen, würde manche Lücke in den Unternehmen schließen helfen. Das meinen auch andere Expertinnen wie die Chefvolkswirtin der staatlichen KfW, Fritzi Köhler-Geib.
Ja, gerade also mit Blick auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen. Hier braucht es dringend einen Abbau von Fehlanreizen, die Frauen davon abhalten, erwerbstätig zu sein.
Wie beispielsweise eine Reform des Ehegattensplittings im Steuersystem, denn das macht es im Ehebund steuerlich für viele Frauen unattraktiv, einer Arbeit nachzugehen oder die Arbeitszeit zu erhöhen. Ein anderer Ansatzpunkt könnte es sein, ältere arbeitsfähige Menschen länger im Beruf zu halten oder wieder in den Arbeitsmarkt zurückzuholen.
Und vielleicht dann eben auch in angepassten und altersgerechten Berufen und auch hier wieder die Notwendigkeit, über lebenslanges Lernen nachzudenken. Also vielleicht brauchen die zusätzliche Fähigkeiten, die sie dann auch erwerben müssten.
In diese Richtung denkt auch die Gewerkschaft IG Metall. Auf ihrer Jahrespressekonferenz am Donnerstag forderten die Arbeitnehmervertreterinnen mit Blick auf den Fachkräftemangel mehr Bildungsteilzeit, die ein Weiterbilden während des Berufslebens ermöglicht, und mehr Qualifizierungsgeld, als das die Bundesregierung gerade plane. Die gute Nachricht aber zum Schluss. Laut einer anderen heute veröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hat der Fachkräftemangel im vierten Quartal des vergangenen Jahres leicht nachgelassen. Die Zahl nicht besetzter Stellen mit höherem Qualifikationsniveau ist demnach von 573 auf 533.000 gesunken. Das entspricht einem Rückgang von rund 7%.
Zu der stillen Reserve war das ein Beitrag von Mischa Erhardt. Und damit kommen wir zur letzten Sendestation. Wir gehen in den Frankfurter Börsensaal zu Samir Ibrahim. Am deutschen Aktienmarkt ging es ja heute ziemlich ruhig zu. Fehlten da die Themen?
Naja, noch, es stehen Themen an. Wir haben ja noch nicht so richtig die Berichtssaison. Das geht dann in den nächsten Tagen dann los. Und wir haben ein Riesenthema, das die Anleger natürlich beschäftigt. Das ist dieser Doppelschlag, den wir nächste Woche erleben werden. Am Mittwoch gibt es die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank Fed. Und einen Tag später ist dann die Sitzung der Europäischen Zentralbank. Also das sind dann zwei Top-Notenbanken, die dann da sagen werden, wohin bei ihnen die geldpolitische Reise geht. Das ist etwas, das Anleger vorher abwarten. Da wagt sich hier keiner aus der Deckung. So sieht der DAX jetzt auch aus. Bei 15.143 Punkten steht er kurz vor Schluss. Das sind gerade mal 10 Punkte mehr als gestern. Also da wird sich heute auch nicht mehr viel bewegen. Und sicherlich vor den Notenbank-Sitzungen und den Ergebnissen Mittwoch und Donnerstag auch nicht.
Intel erwartet ja rote Zahlen im laufenden Quartal. Das hat der Chipkonzern gestern Abend bekannt gegeben. Und das hat in den USA schon zu heftigen Reaktionen geführt. Was läuft denn da falsch? Intel ist ja Traditionskonzern unter den Tech-Firmen. Gibt es da zu viel Tradition?
Naja, wenn man die Chip-Herstellung traditionell nennen will, ja, das ist natürlich der wesentliche Geschäftsbereich. Sie haben zwei große Standfüße, eben die Chip-Herstellung und die Rechenzentren. Beides hat nicht wirklich funktioniert. Da ist der Umsatz um 80% eingebrochen. Und das macht sich natürlich sofort bemerkbar. Intel hat große Konkurrenz, die auch immer stärker wird. AMD beispielsweise, auch ein Chiphersteller, macht auch in Rechenzentren. Und das merkt man dann eben natürlich auch am Geschäft. Ist bei Anlegern gar nicht gut angekommen. Die Aktie jetzt im US-Handel mit einem Minus von 7,5%. Gute Nachricht dabei. Es hat den Rest der Branche, jedenfalls in Europa, nicht wirklich mitgerissen.
Zurück nach Frankfurt. Einen guten Aktientag hatte ja heute Adidas. Was gab es denn da für Gründe dafür?
In besonderem Fall positive Bewertungen von Analysten. Adidas könnte aufholen. Die Analysten bringen sich jetzt gerade in Stellung. Wir haben ja, wie gesagt, Start der Berichtssaison und da geben sie alle ihr Placebo ab. Die Aktie jetzt auch mit 2% im Plus.
Und dann haben wir noch ein Kontrastprogramm. Der schwächste Wert im DAX waren heute die Aktien von Airbus. Was hat da gestört?
Der erwartete Ausblick, der vermutlich kommen wird, wenn die Zahlen vorliegen. Es gibt nach wie vor Lieferengpässe und da befürchtet man eben, dass es bei Airbus Spuren hinterlässt. Hier verliert die Aktie 3,5%.
Die Lufthansa hatte schon länger Interesse an der italienischen Airline ITA Airways bekundet und da hat sich heute auch was getan.
Ja, Absichtserklärung unterschrieben. Die Lufthansa ist der einzige Bieter. Da geht man auch davon aus, dass dieser Deal über die Bühne geht. Und dann übernimmt die ehemalige deutsche Staatsairline die ehemalige italienische.
Dann kommen wir noch zum Anleihenmarkt, zum Goldpreis. Wie schaut es da denn aus?
Die Umlaufrendite leicht gestiegen auf 2,19%. Der Goldpreis wird gefallen auf 1.923 US-Dollar und der Euro-Referenzkurs bei einem Dollar 0,865.
Samir Ibrahim aus der Börse von Frankfurt. Vielen Dank. Und mit dem Börsenbericht geht Wirtschaft und Gesellschaft für heute zu Ende. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Kultur heute. In der Sendung geht es dann unter anderem um den heutigen Holocaust-Gedenktag. Mein Name ist Fanny Buschert. Ich verabschiede mich vom Mikrofon und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Deutschlandfunk.